Zur nächsten Sendung grüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Seit 6 Jahren leben 3 Patres in Ingolstadt zusammen. Zunächst im Pfarrhaus von St. Josef. Seit Sommer 2021 nun im altehrwürdigen Canisius-Konvikt. Pater Ralf, Heiligtag, wird uns in den nächsten Minuten durch das Leben von Philipp Neri mitnehmen und dabei einige Seiten seines geistlichen Lebens beleuchten, respektive das geistliche Leben von den Vororatorianern in Ingolstadt in Deutschland. Und so begrüße ich Sie, Pater Ralf Heiligtag, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken und auf die Reise durch das Leben vom heiligen Philipp Neri.
Vielen Dank, Frau Marti. Danke für diese wunderbare Einleitung und grüß Gott an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria in der Schweiz. Ein Deutscher aus Ingolstadt, ich bin der Pater Ralf, der mit 2 Mitbrüdern hier zusammenlebt, am Canisius-Konvikt, also Petrus Canisius, der 2. Apostel der Deutschen, der große Begründer der Gegenreformation und der Jesuit. Da wohnen wir jetzt, aber natürlich vor allem auf den Spuren von Philipp Neri. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere von Ihnen sagt, oh, Oratorianer habe ich noch nie gehört. Gut, ich kenne vielleicht das Oratorium als musikalische Gattung, was weiß ich, von Bach oder Händel, vielleicht sogar die frühen Vorformen von Palestrina. Vielleicht gibt es auch Menschen, die kennen das Wort Oratorium schon von Räumen. Wenn man in Klostergebäuden unterwegs ist oder in alten Klostern, dann gibt es manchmal Zimmer, da steht ein Schild an der Tür, da steht drauf Oratorium, vom lateinischen Orare für beten. Und nach all diesen Dingen hat sich auch die Kongregation benannt, die vom heiligen Philipp Neri begründet wurde. Bevor ich zu ein paar Aspekten von der Biografie von Philipp Neri komme, vielleicht ein Blick darauf, was heute ein Oratorium ist. Es ist eine Gemeinschaft von Männern, die zusammen leben, die vor allem zusammen beten, die versuchen zu verkündigen. Und es sind nicht nur Priester. Es ist zwar oft so, dass die Oratorien zu reinen Priestergemeinschaften geworden sind, aber es gibt genauso die Möglichkeit des Laien, der Laienberufung, als Nichtgeweihter mitzuleben, mitzuwohnen, mitzubeten. Und das ist, glaube ich, in Zeiten, wie sie heute sind, umso wichtiger, aus mehreren Gründen, unter anderem darum natürlich, weil jemand, der berufstätig ist außerhalb der Kirche, der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf die Gesellschaft und auf die Probleme der Menschen, hat ganz andere Anknüpfungspunkte, bringt eine völlig andere Farbe in so eine Gemeinschaft mit hinein. Und nicht zuletzt sind Menschen, die einer relativ geregelten zivilen Berufstätigkeit nachgehen, natürlich auch zeitlich meistens ein bisschen präsenter im Haus. Das Problem bei Priestern ist ja, gerade auch wenn sie in der Territorialseelsorge tätig sind, dass sie fast keine Zeit mehr zu Hause haben. Also ein Oratorium als Gemeinschaft von Priestern und Laien, und zwar päpstlichen Rechts. Das heißt, wir sind dann dem Bischof entzogen, exempt, und haben unsere eigenen Möglichkeiten, auch ein sogenanntes eigenes Inkardinationsrecht. Man kann also in der Priesterweihe auch auf ein Oratorium geweiht werden, nicht auf ein Bistum. Dennoch ist ein Oratorium immer sehr viel näher an einem Diözesanpriester als an einem Ordenspriester. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die den Unterschied ausmachen zwischen einem Orden und einem Oratorium. Lassen Sie mich nur mal 3 davon nennen. Ein Oratorianer legt keine Gelübde ab. Das wollte der heilige Philipp nicht. Er sagte, wenn du in Orden willst, dann geh in einen Orden. Es gibt schon ganz viele. Aber das Oratorium sollte kein Ort sein, wo jemand die klassischen 3 Gelübde ablegt, des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit. Stattdessen, das 2. Merkmal, gibt es nur eine Regel im Oratorium, das ist die Liebe. Klingt ein bisschen wild. Man kann es, wenn man experimentell unterwegs ist, vielleicht tatsächlich auch mit einer wilden Ehe vergleichen, weil mich bindet nichts, zu bleiben oder zu gehen. Ich könnte jederzeit meine Sachen packen und gehen und nichts würde mich kirchenrechtlich davor zurückhalten. Diese Freiheit wollte der heilige Philipp. Da können Sie auch schon ein bisschen erahnen, was das für ein Kopf war. Und damit das geht mit dieser Freiheit, gibt es als 3. Element des Oratoriums den Grundsatz der wirtschaftlichen Selbstversorgung. Also jedes Mitglied der Kongregation hat einen eigenen Beruf, verdient eigenes Geld und lebt davon. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft der Kostgänger des Einzelnen ist und nicht andersrum. Im klassischen Orden ist es so, dass der Orden alles Geld verdient und aus dem großen Topf den Einzelnen ein Taschengeld ausschüttet. Das Oratorium kennt eine Finanzverfassung, die genau andersrum ausschaut. Jeder versorgt sich selbst und gibt in unserem Fall ein Drittel an die Gemeinschaft ab. Das ist die Verfassung, wie wir leben. Wir verbringen morgens und abends Gebetszeiten zusammen, am Morgen eine ganze Stunde, indem wir still beten, die Laudes beten, ein Schriftgespräch führen und am Abend beenden wir auch den Tag mit einer Zeit des stillen Gebets und der Komplett. Und nach Möglichkeit sollte es auch jeden Tag ein sogenanntes förmliches Mittagessen geben, wo man zusammenkommt, in Stille gemeinsam isst mit einer Tischlesung und anschließend dann noch vielleicht eine halbe Stunde Rekreation zusammen hat. Wenn Sie sich fragen, ob es auch in der Schweiz ein Oratorium gibt, die Antwort ist jein. Es gibt tatsächlich ein kanonisch errichtetes Oratorium in Glattbrugg, soweit ich weiß, in der Nähe von Zürich. Aber da lebt, soweit ich weiß, nur noch ein einzelner betagter Mitbruder. Wir hier in Ingolstadt, uns gibt es ja seit 6 Jahren, sind zu dritt. Der Älteste ist 63, der Jüngste ist 40. Und auch wir warten noch auf Zuwachs, sofern das in der Gnade Gottes möglich ist, weil wir erst mit einem vierten Mann tatsächlich dann auch kanonisch errichtet werden können als richtiges Oratorium. So viel zur Lebensform des Oratoriums für die, die neugierig sind. Ich hätte es beinahe gesagt, kommen Sie vorbei, aber ich vermute mal, Ingolstadt ist nicht für alle so um die Ecke. Aber wir sind ein gastfreundliches und offenes Haus mit Gästezimmern und freuen uns auch immer über Besuch. Wenn ich jetzt die Biografie von Philipp Neri erzählen soll, ist es natürlich so, dass es unglaublich viel zu erzählen gibt. Heilige sind wie große Kunstwerke und je mehr sie sich damit beschäftigen, desto weitere Türen gehen auf. Es ist vielleicht wie eine Bergtour, wo sie denken, ach, da oben ist jetzt der kleine Hügel, da ist jetzt der Gipfel und wenn sie dann diesen vermeintlichen Gipfel erreicht haben, dann sehen Sie, dass dort ein noch viel größeres Panorama aufgeht. Und so ist es auch mit Heiligen. Man staunt immer wieder drüber. Und ich weiß auch nicht so recht, warum früher Heiligengeschichten so erzählt wurden, dass man versuchte zu erklären, das ist ein Mensch, der übernatürlich perfekt von Anfang an war. So ist es ja nicht. Es gibt auch vom heiligen Philipp dazu eine sogenannte Maxime, eines der überlieferten Sprüche von ihm. Er sagte: Sag niemals, was für große Dinge tun die Heiligen. Sag vielmehr, was für große Dinge tut Gott in seinen Heiligen. Es geht also nicht darum, dass der Heilige aus sich so toll ist, sondern es geht darum, dass der Heilige durchscheinen lässt, wie groß Gott ist. Gott nimmt ja gerne die völlig untauglichen Werkzeuge für irgendwelche Dinge. Es hat ja mit der Welt angefangen, dass er aus nichts die Welt geschaffen hat. Und vielleicht ist es genauso mit den Heiligen, dass er gerne Menschen nimmt, von denen man denkt, da passt überhaupt nichts in den Voraussetzungen. Und trotzdem tut er mit ihnen unglaublich große Geheimnisse. Gehen wir zum heiligen Philipp, zu 80 Jahren seines Lebens. Er wurde geboren in Florenz im Jahr 1515. 1515 kann man sich ganz gut merken. 17 Jahre nach dem Tod des großen Predigers Savonarola, 12 Jahre vor dem desaströsen Sacco di Roma, wo die Truppen Karls des Fünften die ewige Stadt plünderten, brandschatzten und vergewaltigten. Er stammte aus einer altehrwürdigen Familie. Die Neris waren über Generationen hinweg Notare, aber von Generation zu Generation schrumpfte das Geschäftsfeld und sein Vater hatte wirklich nur noch kleine Aufträge, wovon die Familie eigentlich nicht mehr richtig leben konnte. Von Florenz nahm er sein überaus heiteres Wesen mit. Das ist ja einer der Beititel von Philipp Neri, Apostel der Freude, weil er gerne gelacht hat, weil er gerne Menschen auf der Straße angesprochen hat, weil er gerne auf Plätzen lebte und sich getummelt hat, weil er bis ins hohe Alter gerne die lustigen Zoten von Arlotti gelesen hat und laut darüber lachen konnte, auch wenn er sie schon zum 100. Mal hörte. Ein heiterer, fröhlicher Mensch Zeit seines Lebens. Und die Familie hatte auch eine Wohnung oben am Hang und daher kam seine Liebe für Panorama-Aussichten. Also egal, wo er lebte, in Rom, er versuchte immer ganz unterm Dach zu sein und er zog sich auch gerne zum Gebet aufs Dach zurück, wo er über die Dächer blickte. In die Schule gegangen ist der heilige Philipp Neri bei den Dominikanern. Denen blieb er zeitlebens verbunden. Später in seinen römischen Jahren, und das waren ja immerhin 60, war er einer der größten Werbetrommeln für die Dominikaner, war auch eng verbunden mit dem Noviziat und durfte immer wieder mit den jungen Dominikaner-Novizen auch am Sonntag durch die Gegend ziehen und gemeinsam sich erholen an Geist und Seele. Aber etwas anderes von der Dominikanergeschichte hatte ich ja auch schon angesprochen. Der Reformer Girolamo Savonarola aus dem Predigerorden wurde in Florenz im Jahr 1498 verbrannt als Ketzer. Und er war ein flammender Prediger, ein Bußprediger, der die Missstände der Kirche anklagte. Philipp Neri kannte das und sein Weg der Reform der Kirche war eben auch eine Lehre daraus. In Abgrenzung dazu versuchte er nicht die großen Bußpredigten auf den großen Plätzen, sondern Sie werden es dann im Laufe der Zeit der heutigen Sendung hören, versuchte die Form der individuellen Seelenführung und Seelenbegleitung. Er war noch keine 18, da war die Frage natürlich wie bei allen jungen Menschen, was für einen Beruf ergreifst du, Philipp? Und es gab einen Onkel, man weiß nicht, ob es ein tatsächlich direkter Onkel war oder ein entfernterer Verwandter, der in der Nähe von Monte Cassino sein Geschäft hatte, in einem Ort, der San Germano di Campagna hieß. Und dort sollte er hingehen, der kleine Philipp, um den Beruf des Kaufmanns zu lernen und dann auch das Geschäft zu übernehmen. Es schien wirklich eine ganze Menge von Vermögen dort zu sein. Er machte sich auf den Weg, ging zu Fuß zu seinem Onkel und blieb tatsächlich 2 Jahre dort, aber irgendwie sollte es nicht werden. Unser Heiliger sollte dann doch kein Kaufmann werden. Woran es gelegen hat, weiß man nicht. Ob er einfach kein Talent hatte für das Kaufmannsgeschäft, ob er kein Interesse daran hatte, ob er eine andere tiefe Berufung schon zu der Zeit fühlte. Letztendlich hat aber die Zeit in San Germano dazu geführt, dass er Kontakt hergestellt hatte mit dem Monte Cassino und mit den Benediktinern. Und dadurch hatte eine seiner wichtigsten Quellen erschlossen, nämlich die Wüstenväter. Wenn man sich mit Philipp Neri beschäftigt, fällt auf, dass von ihm keine zusammenhängenden Texte überliefert sind. Ein paar kleine Briefe gibt es, aber im Wesentlichen hat er dafür gesorgt, dass vor seinem Tod alles verbrannt wird. Das Einzige, was wirklich überliefert ist, sind sogenannte Maximen. Das sind einzelne Sprüche von ihm, Spruchweisheiten. Genau das, was es ja auch von den Wüstenvätern gibt. Apophthegmata. Spruchweisheiten der Wüstenväter, so auch von ihm. Und sie besitzen eine ähnliche Faszination, eine ähnliche Tiefe oder Untiefe, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, weil sie eben oft versuchen, die Paradoxien des Glaubens auf den Punkt zu bringen. Ja, er ist knapp 20 Jahre, als er erkennt, dass das mit dem Kaufmannswerden nichts wird. Und er geht weiter. Ein echtes geistliches Leben. Wenn ich feststelle, es ist etwas nichts, dann versuche ich weiterzukommen und sein Weg führt ihn nach Rom. Das ist nicht so wahnsinnig selbstverständlich, 1535, 36, weil, wie ich schon angedeutet hatte, war ja 1527, also 8 Jahre zuvor, der Sacco di Roma, ein großes Söldnerheer, das seit Jahren nicht mehr bezahlt worden war, holte sich das Geld einfach selbst. Sollte in der ewigen Stadt ein großes Massaker und die Folgen, auch die moralischen Folgen, waren spürbar in der Stadt. Also Rom war nicht das fromme Nest. Es war noch viel vom Geist der Renaissance, es war viel weltliches, lustvolles dort, es war viel Elend dort und irgendwie hat es ihn dahin gezogen. Er musste natürlich eine Möglichkeit finden, um dort eine Unterkunft zu bekommen, um versorgt zu werden und das Problem löste er dadurch, dass er sich bei einem Florentiner, also sozusagen einem Landsmann, als Hauslehrer bedungen hat. Galeotto Caccia hieß dieser, ein vermögender Tuchhändler, der ein Zimmer bei sich hatte. Er hatte 2 Söhne und Philipp sollte diese beiden Söhne erziehen. Offensichtlich ist ihm das ganz gut gelungen, denn beide Söhne sind tatsächlich später Priester geworden. Der Herr Katscher hat sicherlich auch mit Philipp einen weiteren kräftigen Gewinn gemacht, weil unser Philipp von Anfang an extrem zurückgezogen und asketisch gelebt hat. Das heißt, er hat seinen Dienstherrn nicht arm gefressen, sondern hat tageweise gefastet, manchmal jeden dritten Tag nur was gegessen, eine Handvoll Oliven, ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser mit ein bisschen Wein drin. Und das blieb eigentlich ein Großteil seines Lebens auch seine Nahrung. Ein sehr asketischer Mann, der quasi nahrungslos, weite Strecken seines Lebens auch fast schlaflos gelebt hat, wie viele große Heilige, aber immer versucht hat, das zu verbergen. Also es wussten nur ganz wenige. Aber wie gesagt, das sind so Anklänge aus der Frühe und deswegen finde ich es bei Philipp Neri auch sehr, sehr wichtig, den Beginn seines Wirkens anzuschauen, weil das alles so Grundzüge sind, durch die man das Wesen des Oratoriums, das Wesen dieses Heiligen, aber auch die Spiritualität ganz gut durchdringen kann. Askese, ja, aber unaufdringlich und verborgen. Und ich werde Ihnen auch später erzählen, warum das so ist. Was hat er noch gemacht in Rom? Er hat versucht zu studieren, Philosophie und Theologie. Er hatte offensichtlich von zu Hause aus der Dominikanerschule schon ein gediegenes humanistisches Bildungsideal verfolgt, eine gute Grundlage gelegt und wollte auf dieser Basis weiterarbeiten. Auch für Menschen heute auf der Suche eine interessante Frage, warum überhaupt soll ich studieren? Natürlich geht es darum, dass ich weiterkomme in meinem Leben, dass ich vielleicht einen akademischen Titel gewinne. Für ihn stand aber der Dienst an den Seelen im Vordergrund. Er wollte durch das Studium Dinge lernen, die helfen, dass Seelen, die sich verirrt haben, wieder zurückfinden in die Ordnung des Lebens und in die Erkenntnis Jesu Christi. Er erwies sich im Studium in den, vielleicht waren es 3, vielleicht waren es 4 Semester, als ein enorm kluger Kopf, also ein sehr helles Köpfchen, angeblich einer der besten Studenten seiner Zeit. Und das zeigte sich, dass er auch später, wenn auch nur äußerst zurückhaltend, sich eigentlich an jeder Form theologischer Diskussion beteiligen konnte, egal wie abgefahren oder spekulativ sie war. Er hat versucht, sein Studium einzubetten. Nachdem ich ja selbst Spätberufener bin und mit 41 mein drittes Studium absolviert habe, habe ich auch immer wieder darüber nachgedacht, wie ich das umsetzen könnte. Der Philipp hat nicht viel Zeit verbracht, um zu lernen mit seinen Büchern, sondern er hat sehr viel Zeit verbracht, um zu beten und zu betrachten. Deswegen kann man auch leicht der Meinung sein, er war nicht von Natur aus überragend intelligent, sondern das war bereits ein Teil dieser Gnade von oben, die ihm dann die Erkenntnisse eingibt, die andere sich mühselig in vielen, vielen Stunden des Studiums beibringen müssen. Für mich war das immer ein wunderbares Beispiel für eine Theologie, die man kniende Theologie nennen kann. Also es geht nicht allein nur um das intellektuelle Verstehen von Dingen, sondern es geht um das Erfassen der Dinge mit Herz und Seele. Es soll so gewesen sein, dass es in einem Vorlesungsraum ein Kruzifix gab, das ihn so gefesselt hat, dass er sich gar nicht auf die Lektüre konzentrieren konnte, sondern immer in Tränen ausbrach, wenn er dieses Kruzifix gesehen hat. Er vertiefte sich dennoch in die Theologie seiner Zeit, in die Summe des Thomas von Aquin. Er war ein echter Thomist mit tiefer Kenntnis und er kannte sich auch sehr, sehr gut in der Heiligen Schrift aus. Es soll so gewesen sein, dass später in seinem Leben selbst renommierte Theologen und alle Kardinäle sehr fasziniert waren, wenn Philipp der Stille mal wieder das Wort ergriffen hat und irgendwelche Bibeltextstellen ausgelegt hat. Ja, und noch ein weiteres Element, was ich nicht vergessen darf. Er hat das Studium nicht nur mit dem Gebet verbunden, sondern auch mit der tätigen Nächstenliebe. Er hat sich bereits als ganz junger Mann immer in die Spitäler begeben, um dort den Notleidenden beizustehen. Genauso in die Säulenhalle am alten Petersdom oder auf dem Lateran, um nicht nur in seiner eigenen Theologie zu bleiben, sondern auch mit Notleidenden zu sprechen über den Sinn des Lebens, über die Dinge des Glaubens. Das hat ihn alles aber am Ende nicht so erfüllt. Er hat 37, 15, 37 mit 22 Jahren vermutlich das Studium abgebrochen, keinen Abschluss gemacht. Und ich habe bei Agostino Manni eine Maxime gefunden, die das erklären könnte. Philipp sagte zu seinem Schüler Manni: Alle Liebe, die man seinen Studien widmet, entzieht man Gott. Also wenn du dich mit zu großer Leidenschaft ins Studium stürzt, dann nimmst du Gott was weg. Und das wollte er nicht. Er hat sogar seine Bücher verkauft und den Erlös den Armen gespendet. Und dann, auch wieder ein Schüler des heiligen Dominikus, hat er die nächsten 60 Jahre seines Lebens aus dem Buch der Nächstenliebe gelernt. Aber davon dann mehr nach der Musik.
Wir sind zurück mit Pater Ralf Heiligtag. Er spricht über den heiligen Philipp Neri und wir freuen uns nun auf die weiteren Gedanken aus Ingolstadt von Pater Ralf Heiligtag.
Ja, hallo zurück. Wir gehen weiter im jungen Leben von Philipp Neri, 1515 geboren, 1595 im Alter von 80 Jahren gestorben und 1622 heilig gesprochen. Ja, wir hatten dieses Jahr im März das 400-jährige Jubiläum seiner Heiligsprechung und haben natürlich auch versucht, das hier in Ingolstadt würdig zu begehen. Die Wiener konnten es viel größer aufziehen, aber es ist schön mit Ihnen heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Leben von Philipp Neri ein bisschen nachzugehen. Ich habe Ihnen erzählt, wie er in Rom angekommen ist, wie er als Hauslehrer gelebt hat und wie er sein Studium verstanden hat. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Elementen dessen, was den heiligen Philipp ausgemacht hat. Nach seinem Studium hat er sich eben, um die Liebe Gott nicht zu entziehen, viel stärker noch dem Gebet gewidmet. Und er ist so eine Art städtischer Einsiedler geworden. Er hat die Stille, das Schweigen, die Abgeschiedenheit gesucht. Eigentlich ein Paradox, weil wenn er in eine Stadt geht, als typisches Stadtkind, wenn er es liebt, auf Plätzen, in Säulenhallen, auf den Straßen mit den Menschen zu reden, auch mit den schwierigen und auch in den sozial problematischen Vierteln, und dann trotzdem immer wieder zurückgeht in die totale Stille, wundert das. Er hat die nächtlichen Wanderungen zu den sieben Hauptkirchen wieder aufgenommen. Das ist eine alte römische Tradition, die auf Papst Gregor den Großen zurückgeht, also noch in die Antike, nachts, wahrscheinlich etwa ungestört. Aber der Ort, wo er noch sehr viel lieber war, waren die Katakomben. Zu der Zeit sehr vergessen. Seit dem 9. Jahrhundert, konnte man sagen, waren die Katakomben in Rom nach und nach in Vergessenheit geraten. Und die Katakombe, die es dem heiligen Philipp am meisten angetan hat, waren die Calixtus-Katakomben oder nach der Kirche, die oben drüber steht, Sebastiani-Katakomben. Philipp liebte es, nachts dorthin zu gehen, sozusagen sich über die Absperrungen hinwegzusetzen, in den nicht öffentlich zugänglichen Teil unter der Kirche zu gehen, im zweiten Untergeschoss, und dort zu beten. Nicht wie wir das vielleicht machen, mal 5 Minuten, mal 10 Minuten oder wir eine halbe Stunde am Morgen, sondern hat ganze Nächte dort im stillen Gebet verbracht. Auch deswegen als Frucht des Oratoriums bis heute gehört das stille Gebet, das betrachtende Gebet, das Herzensgebet oder wie immer Sie es nennen wollen, das Gebet der Ruhe einfach dazu. In seiner Nachfolge oder in der Suche, in der großen Sehnsucht nach der Versenkung in der Unbegreiflichkeit Gottes. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass er sich dorthin zurückzieht und die Stille sucht, denn bevor er noch 30 wurde, hatte er ein ganz wichtiges Erlebnis dort unten in der Katakombe. Es war die Pfingstvigil, also der Vorabend des Pfingstfestes 1544, und Philipp war wieder unten. In der Katakombe. Wenn Sie das selbst mal besuchen, werden Sie feststellen, es ist da unten ziemlich kalt und ziemlich feucht. Er wird wahrscheinlich keine Taschenlampe, kein Smartphone und kein Licht dabei gehabt haben. Er hat gebetet in der dunklen, modrigen Feuchtigkeit dieser Katakombe. Feurig offensichtlich von innen. Und dann hat er eine Vision gehabt. Der Heilige Geist kam wie eine große Feuerkugel und drang in seinen Mund ein und füllte ihn ganz von innen aus, so dass er dachte, er würde zerplatzen, bis er ausrufen musste: Herr, genug, sonst muss ich sterben. Das ist ein Ereignis, was Spuren hinterlassen hat. Nicht nur darin, dass man den Eindruck hat, dass der heilige Philipp und die Oratorianer besonders charismatische Priester sind. Nein, er hatte eine wirkliche Herzerweiterung. Man konnte nach seinem Tod feststellen, dass sich auf der linken Seite des Brustkorbs zwei Rippen vom Brustbein abgelöst hatten und dass sich das Herz ungefähr auf das Doppelte des Volumens vergrößert hat. Er selbst sagte: Ich bin von der Liebe verwundet. Ab sofort war ihm permanent so warm. Er musste immer seine Soutane oben aufknöpfen und konnte auch im Winter auf den Dächern der Häuser wunderbar stundenlang sitzen, weil sie nie zu kalt war. Und wenn sie mit ihm zusammen waren in einem Raum, konnten sie den Herzschlag hören. Das Herz schlug für die Menschen. Deswegen auch ganz interessant, dass noch eine andere Maxime seines Schülers Agostine Manni letztendlich darauf zurückgeht. Philipp soll gesagt haben: Herr, wenn du von ganzem Herzen geliebt werden möchtest, warum hast du mir dann ein so kleines Herz gegeben? Warum hast du mir nicht ein viel größeres Herz gegeben oder nicht vielleicht sogar mehr als ein Herz? Sie merken, das ist das Schema Israel, das höhere Israel aus dem Buch Deuteronomium 6,4. Gott, dein Gott, ist einzig, du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen. Und dieses ganze Herz hat er bekommen. Der heilige Philipp am Vorabend der Pfingstvigil des Jahres 1544, also noch 30 Jahre alt. Das ist eine der wichtigen Grundlagen für das, was dann später kam. Welche Form von Apostolat entwickelt sich. Alles, was in diesen frühen Jahren entsteht, ist genau das, was Philipp Neri ist und was später das Oratorium sein wird. Philipp ist Laie. 15 Jahre lang Laie auf den Straßen, Plätzen und in den Säulenhallen von Rom. Und er spürt, er fühlt, dass er sich nicht nur absondern darf, Nächte beten, sondern auch Tage bei den Menschen sein. Er geht zu Werkstätten, er geht zu Schulen, er treibt sich sogar in den Bankvierteln herum, bei den Vermögenden und bei den Zwielichtigen. Es gibt Vorbilder zu dieser Zeit. Es gibt städtische Einsiedler, das sind Wanderprediger, die irgendwie spüren, mit der Kirche wird es eine andere Wendung nehmen. Ich spüre, es ändert sich was. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich fange schon an zu predigen in diese Richtung. Und der heilige Philipp war einer von diesen modernen Wüstenvätern, Wanderpredigern, Eremiten, Einsiedlern, wie auch immer sie es bezeichnen möchten. Und auch da, glaube ich, ist eine ganz große Verbindung zwischen dem, was vor 500 Jahren war und was jetzt ist. Auch wir leben ja in einer enormen kirchlichen Umbruchszeit, wo zu spüren ist, dass die Existenz als Diözesanpriester alleine im Pfarrhaus sehr, sehr schwierig geworden ist und dass auch wahrscheinlich der Verkündigungsdienst ein anderer werden muss und dass die Gefahr, dass Diözesanpriester vor allem Verwalter und Ökonomen sind, aber keine Verkündiger sehr groß ist. Und in der Hinsicht war auch für mich der heilige Philipp sehr, sehr inspirierend bei der Frage, wo ich mein Priestertum leben möchte. Wie hat er gesprochen, der heilige Philipp? Er hat so gesprochen, dass die Menschen von ihm fasziniert waren. Und das war ja nicht anders damals als heute. Also wenn Sie heute auf die Straße gehen und jemanden von Jesus was erzählen, erklärt er sie für verrückt und lässt sie stehen. Wie kriegt es Philipp hin, dass er nicht als Idiot abgestempelt und stehen gelassen wird? Er hat irgendwie eine Art der Herzlichkeit, die Menschen berührt. Er versteht es, mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen, durch Humor, durch Neugier. Er schafft den Brückenschlag vom Smalltalk zu wirklichen substanzreichen Gesprächen und das bei Menschen jeglichen Alters und jeglichen sozialen und bildungsmäßigen Hintergrund. Er versteht es, vom Smalltalk zu einem echten geistlichen Gespräch zu kommen. Und das ist auch für mich als Priester immer wieder eine Herausforderung. Wie schaffe ich es, nicht nur über Hobbys zu reden oder irgendwas, was mich gerade beschäftigt, sondern zu zeigen, dass mein Herz voll ist von Jesus und dass mein Mund überfließt von Jesus und dass diese Begeisterung überschlägt. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass das ein Definitionsmerkmal der Pfingstkirchen sein soll, dieser Freikirchen. Sie versuchen zu begeistern, von Jesus zu begeistern. So gesehen war Philipp nichts anderes als ein Pfingstkirchler des 16. Jahrhunderts, wenn Sie so sehen wollen, natürlich auch ein Priester. Ihm ging es nicht nur darum, mit den Einfachen zu reden, sondern er versuchte, alle Menschen anzusprechen, also auch die Verkommenen, die mit zweifelhaftem Lebenswandel, auch die Gefallenen. Er versuchte, alle in Gesprächen irgendwie zu wecken und ein Interesse, ein Lust an einer größeren Ordnung des Lebens und einer Neuausrichtung auf den eigenen tieferen Sinn des Lebens zu finden in Jesus Christus. Und er tut das so begeistert, dass er tatsächlich viele Menschen für Gott gewinnen kann. Er ist ein großer Entdecker von Berufungen. Auch das etwas, was wir in der Kirche von jetzt unbedingt brauchen. Wir brauchen unbedingt Menschen, die die Fähigkeit haben, Charismen zu sehen, offen zu legen, zu fördern und eine Richtung ihnen zu geben. Das konnte der heilige Philipp. In seiner Feinfühligkeit im Gespräch konnte er ganz viele Menschen nicht nur zu einem größeren eigenen geistlichen Leben begeistern, sondern auch zu einer Berufung im Orden oder im Priesterstand. Ich hatte Ihnen schon erzählt, dass er für die Dominikaner sehr gebrannt hat, bei der Minerva dauernd war und oft mit den Novizen dort was gemacht hat. Aber auch die anderen Reformorden lagen ihm am Herz, wie die Theatiner, die Kapuziner oder auch die Jesuiten. Die Jesuiten sind bei Philipp ein ganz großes Thema. Sie werden es sehen, wenn Sie sich mit der Biografie beschäftigen, dass vieles orientiert oder eben auch ganz gegenorientiert ist an dem, was Ignatius da gemacht hat. Ignatius von Loyola kannte ihn, die kannten sich wahrscheinlich beide. Wie gut, weiß man nicht so genau, aber Ignatius soll ihm den Spitznamen Glocke gegeben haben. Das heißt, immer dann, wenn Philipp läutet, dann kommen alle und wollen Jesuiten werden. Das ist sehr kurios, weil es nämlich auch da einen Ausspruch gibt. Angeblich soll Philipp Neri gesagt haben: Ich interessiere mich immer total, was der heilige Ignatius in dieser oder jener Frage machen würde. Ich interessiere mich dafür, ich lasse es mir erzählen und dann tue ich genau das Gegenteil davon. Aber es blieb dabei. Er war jemand, der ganz viele Menschen für den Ordensberuf gewonnen hat, aber nicht zwingend für seine eigene Kongregation. Auch das unterscheidet das Oratorium von anderen. Es ging nie darum, dass das Oratorium besonders groß wird. Es ging darum, dass das Oratorium eine Kongregation ist, für die man quasi natus sein muss, also geboren dafür. Und das zeigt sich eben, dass diese Berufung ein ganz merkwürdiger Zwitter ist in diesem Graubereich zwischen Diözesanpriester und Ordenspriester. Philipp hat eben nicht seinen eigenen Laden versucht zu füllen, sondern hat versucht nachzuspüren, welche Berufungen hat ein junger Mann. Und nur diese Sonderberufung Oratorium hatte auch dahin geführt. Also Sie merken, auch hier haben wir einen echten Charismatiker vor uns, jemand, der die Gabe der Unterscheidung der Geister besitzt und eine echte Seelenführung beherrscht, weil er den Menschen das versucht nahezubringen, was gut für sie ist. Ich hatte schon erzählt, dass er im Studium auch in den Krankenhäusern war. Ab 1538 hat er das dann noch weiter intensiviert. Da war er 23 Jahre. Und das muss man mal kurz beleuchten, warum das so wichtig war. Krankenhäuser, Spitäler waren anders als heute. Da gab es keine Vollversorgung. Es gab keine Reinigungs- und Pflegekräfte. Es waren auch nicht automatisch Ärzte da. Die Spitäler waren zunächst einmal eine einfache Vorrichtung, um Kranke und Sterbende von der Straße wegzukriegen. Und es ist so wie in vielen afrikanischen Ländern heute auch immer noch, die Versorgung muss dann die Familie, der Clan übernehmen. Deswegen gibt es vor afrikanischen Krankenhäusern häufig viele Feuerstellen, wo Frauen Essen zubereiten für die Kranken, wo sie Wäsche waschen von den Kranken. Und wenn sie einer der vielen Pilger waren, die irgendwie zu Fuß nach Rom gekommen sind und dort dann völlig finanziell ausgebrannt und mit den Kräften am Ende ankommen und dann dort krank werden, dann gab es keine Chance mehr. Sie waren eben mittellos und keiner hat sich um sie gekümmert. Sie waren angewiesen darauf, dass irgendjemand sich um sie kümmert, Essen bringt, die Bettwäsche sauber macht, Windeln wechselt, was weiß ich, was da nötig war, Bettpfannen ausleert und auch ab und zu mal einen Arzt bezahlt oder Medizin bezahlt. Das ist nicht von selbst passiert. Philipp hat diese große Not erkannt und sich intensiv darum gekümmert. Das ist insofern auch wichtig für sein geistliches Leben. Nicht, weil ich jetzt sage, alle Oratorianer heute müssen auch diesen Dienst tun. Wir haben ja heute professionalisierte Krankenpflege. Was interessant ist bei Philipp ist, dass er damit etwas getan hat, was ihm von Natur aus völlig zuwider war. Er war nämlich ein extrem reinlicher Mensch, der fast schon eine Hygienefimmel hatte. Er wollte nie mit anderen aus demselben Glas trinken. Und wenn er das mal getan hat, wie im Falle eines stadtbekannten Kapuziners, dann hat er das nur getan, um sich selbst zu demütigen. Er wollte nicht mal seinen Messkelch mit irgendjemandem wechseln. Völlig undenkbar für ihn. Und er, der so pingelig in Reinlichkeitsfragen ist, geht hinein in diese Spitäler, die wahrscheinlich bestialisch stinken, wo Menschen krepieren in eiternden Wunden, wo Ungeziefer ist. Und er, der auch sicherlich mehr auf körperliche Distanz schaut, kümmert sich um das ganze Elend dieser Leute. Es zeigt sich auch ein weiteres Merkmal seiner Ausrichtung, nämlich, dass er ein großer Netzwerker ist. Also bei Philipp geht es nicht darum, dass er alleine sich in den Spitälern herumtreibt, sondern er nimmt Freunde von der Straße mit. Später seine Mitbrüder, er schickt sie regelmäßig hin. Es gehört beispielsweise zur Gepflogenheit des Oratoriums am Sonntag, dass die Brüder am Sonntag nach den frommen Tätigkeiten ins Spital geschickt werden. Nächstenliebe am Erholungstag, so hat sich das der heilige Philipp vorgestellt. Und er war überall gleichzeitig. Es gab vier große Spitäler in der Stadt: Santo Spirito, San Giacomo, La Consolazione und San Giovanni. In allen vieren war er präsent. Er hat sich auch verschiedenen Bruderschaften angeschlossen. Er ist Mitglied in der Compagnia del Divino Amore, der Gemeinschaft der göttlichen Liebe geworden, eine Laienbruderschaft, und hat selbst später dann auch eine Gründung mit angeregt, nämlich die Erzbruderschaft der Pilger und Genesenen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Das ging mit zurück auf seinen Beichtvater Tassiano Rosa, im Jahr 1548 dann gegründet. Und diese kleine Erzbruderschaft, sie hatte nie mehr als 15 Mitglieder, war so wichtig, dass der Papst im heiligen Jahr 1550 diese Erzbruderschaft offiziell beauftragt hat, sich um die vielen Pilger zu kümmern, die im heiligen Jahr in die Stadt gekommen sind und auch ihrem Elend abzuhelfen. Sehr interessant ist noch eine weitere kleine Geschichte aus dem Zusammenhang dieser Krankenpflege, die für Philipp Neri spricht. Es gab nämlich einen heruntergekommenen ehemaligen Soldaten, der auch in Rom gelandet war und der eine Fußwunde hatte, die nicht heilen wollte. Camillus de Lellis. Ja, schwieriger, zweifelhafter Lebenswandel. Eigentlich wollte er, soweit ich weiß, Kapuziner werden, aber es ging nicht, weil er eben krank war und seine Fußwunde vor sich hin eiterte und nicht heilte. Aber Philipp lernte ihn kennen im Spital und er wurde sein Beichtvater. Camillus de Lellis kam wöchentlich zu ihm und zeigte ihm nach und nach, dass er den Wunsch hatte, einen eigenen Orden zu gründen. Einen Orden, der sich eben um die Leidenden, um die Elenden, um die Verlassenen kümmert, so wie es Jesus ja auch im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel beim Weltgericht andeutet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Er wollte dem Herrn Christus dienen im Kranken und Leidenden. Und dafür wollte Camillus de Lellis einen eigenen Orden gründen. Sehr interessant, dass der heilige Philipp dafür überhaupt kein Verständnis hatte. Philipp wollte ja keinen neuen Orden gründen. Hat er immer gesagt, es gibt genug Orden und wenn du in einen Orden eintreten willst, dann geh doch zu den Dominikanern oder Jesuiten oder Theatinern oder Kapuziner. Es gibt ja so viele tolle Orden hier in der Stadt, du musst keinen neuen gründen. Deswegen hat er auch selbst verweigert, dass das Oratorium ein Orden wird, sondern sollte eine Kongregation ganz eigenen Zustands sein. Die geistige Freundschaft von Camillus und Philipp zerbrach an dieser Frage. Und es ist eine sehr interessante Begebenheit, weil sie zeigt, dass Heilige nicht in allem fehlerfrei sind. Dass sich Heilige auch irren können, dass sich auch große Heilige irren können. Er glaubte, das wird nie was, genauso wie er auch dachte, dass das Oratorium in Neapel nie was wird als Schwestergründung. Aber Camillus de Lellis hat seinen Orden gegründet, die Gesellschaft der Diener der Kranken. Er ist heilig gesprochen worden und der Orden existiert heute immer noch. Aber auch das eine Frucht des Weges von Philipp Neri. Lassen Sie mich abschließen für die heutige Sendung mit einem Ausblick auf das, was nach 15 Jahren in Rom passierte. Er war 36 Jahre, 1551, als ihn sein Beichtvater Tassiano Rosa überredete, lass dich doch zum Priester weihen. Das, was du tust, ist wunderbar und wenn du das als Priester tust, dann kannst du endlich Beichte hören, lossprechen, die heilende Gnade Gottes vermitteln, das Messopfer feuern, dann wird dein Tun viel vollmächtiger und fruchtbarer. Philipp widersetzt sich, Philipp hält sich für unwürdig, am Anfang ja eine wunderbare Reaktion, weil er die Statussymbole ablehnt. Am Ende aber beugt er sich dem Willen seines Beichtvaters und wird dann rasend schnell von März bis Mai durch alle niederen und höheren Weihen geschickt und am 23. Mai des Jahres 1551 in San Tommaso in Parione zum Priester geweiht. Damit beginnt ein neues Kapitel im Leben von Philipp Neri, aber auch kein so unglaublich neues Kapitel, weil es im Wesentlichen alles das fortsetzt, was ich Ihnen in dieser Sendung bereits erzählt habe. Der Herr sei mit euch.
O mit deinem Geiste,
Herr, erhöre mein Gebet.
und lasse unser Flehen zu dir kommen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigam, des heiligen Josef und des heiligen Philipp Neri, segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Ralf, Heiligtag. Radio Gloria wünscht Ihnen und natürlich allen Patres vom altehrwürdigen Canisius-Konvikt alles Gute, reicher Gottessegen, und mögen Sie mit Ihrem Apostolat viele Herzen und auch viele Priesterherzen berühren dürfen. Herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage, Pater Ralf. Haben Sie eine Internetseite für Leute, die interessiert sind, mehr zu erfahren? Offensichtlich ist Ihre Gemeinschaft auch in Walliselen niedergelassen, aber vielleicht einfach, um weitere Informationen zu bekommen.
Natürlich, es gibt verschiedene Internetseiten, über die Sie sich informieren können. Unsere Gemeinschaft selbst unterhält eine, die Sie ganz einfach finden. Das ist die Internetadresse oratorium-ingolstadt.de. Und wir produzieren auch täglich einen kleinen Impuls, einen geistlichen Impuls, den Sie über Instagram oder Facebook verfolgen können, wenn Sie möchten. Außerdem gibt es natürlich Seiten des deutschen Oratoriums. Und es gibt vom römischen Oratorium auch eine größere Seite.
Sehr schön. Also übrigens Facebook, da bin ich auch ein Mitglied von Ihnen. Und diese täglichen Beiträge sind sehr schön und es ist so stärkend auch für den Tag. Und das ist empfehlenswert. Nochmals herzlichen Dank, Pater Ralf, Heiligtag und alles Gute, reicher Gottes Segen nach Ingolstadt. Das war die Sendung mit Pater Ralf Heiligtag. Er ist bei den Vororatorianern und lebt nach der Spiritualität vom heiligen Philipp Neri. Pater Ralf hat uns ein schönes Porträt über den heiligen Philipp Neri ermöglicht. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldig bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottessegen und vielleicht sind Sie jetzt motiviert, sich mal mit dem Leben vom heiligen Philipp Neri zu befassen. Ihre Andrea Marti.